Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Als Jesus die vielen Menschen sah, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich, und seine Jünger traten zu ihm. Dann begann er zu reden und lehrte sie. Er sagte: Selig, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig, die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Selig, die keine Gewalt anwenden, denn sie werden das Land erben. Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden. Selig, die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Selig, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Selig, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn ihr um meinetwillen beschimpft und verfolgt und auf alle mögliche Weise verleumdet werdet. Freut euch und jubelt. Euer Lohn im Himmel wird groß sein. Denn so wurden schon vor euch die Propheten verfolgt. Evangelium Jesu Christi. Ich glaube, dass es sich bei diesem Evangelium um so eine Art Gebrauchsanweisung handelt, wie man ins Himmelreich kommt. Gebrauchsanweisung so im Sinn von erstens, zweitens, drittens, viertens. Also das sind diese Seligpreisungen sind nicht einfach 8 oder 9 disparate Sachen, also Trauben und Schuhe und Blätter und Computer, so, also was zusammengewürfeltes, sondern da gibt es einen inneren Prozess. Und ich möchte versuchen, den euch, so wie ich ihn verstehe, darzustellen. Und ich glaube, ihr werdet erkennen, dass der einiges mit dem zu tun hat, was wir hier miteinander versuchen. Im Matthäus-Evangelium ist es so, das öffentliche Wirken Jesu beginnt mit dem Ruf: Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Mehr steht da nicht. Man beruft der Jünger und zieht umher und lehrt. Und jetzt kommt die Bergpredigt, und die Bergpredigt ist sozusagen die Ausführung dessen, was es heißt: Kehrt um, das Reich Gottes ist nahe. Wie geht denn das? Was ist denn da zu tun? Selig, die Armen, die arm sind vor Gott. Die Nachsätze, Apodosen heißt es, denn ihnen gehört das Himmelreich und so weiter. Da will ich am Schluss noch was dazu sagen. Ich beschäftige mich jetzt erstmal mit dem ersten Teil. Das ist so eine Art Überschrift, die über den ganzen Seligpreisungen steht. Die Version bei Lukas, die gilt als die ursprünglichere, jesuanische. Da ist vor Gott noch gar nicht von Gott, da geht es nur um selig die Armen. Wenn hier vor Gott steht, dann hat es damit zu tun, wie um die Überforderung bei der Bewältigung der Armut. Die Armut, das wird bei Lukas erstmal wirklich eine soziale Armut sein. Also kein Geld, krank, elend, keine Mitspracherechte, irgendwie abgehängt vom gesellschaftlichen Prozess, nicht integriert und so weiter. Hier bei Matthäus sind es einfach Notlagen. Notlagen des Lebens und dies zu bewältigen geht. Notlagen des Lebens, da kennen wir uns aus, da stecken wir mittendrin, manche mehr, manche weniger. Und ein Beispiel für so eine Notlage sind hier die Trauernden, selig die Trauernden. Ja, wer trauert, der hat vielleicht einen Verlust erlitten oder es hat was, eine Enttäuschung erlebt oder ein Mangel, kommt aus seinem Mangel nicht raus. Und was dann das normale, fast normale, ja, vielleicht schon das normale Verhalten von uns Menschen ist, wir versuchen irgendwie das Problem wegzukriegen. Wir wenden Gewalt an. Entweder so, dass wir zumachen, uns zulassen, wie wir gestern gelernt haben, also das gar nicht an uns ranlassen, oder so, dass wir uns ablenken und zerstreuen, machen wir mal eine Weltreise. Und vergisst man das auch wieder. Oder so, dass man, das kennt ihr sicher auch aus der Meditation, wie panisch nach einer Lösung sucht und alles durchdenkt und dann irgendwas macht. Da gibt es, ich glaube, es ist ein Goethe-Wort, der sagt, dass die Menschen sich oft in Problemen so verhalten, wenn es brennt, dann renne ich im Kreis und schrei wie der Teufel. Das ist sehr gut, da ist man so mit Rennen und Schreien beschäftigt, da merkt man vom Feuer und der Angst nichts mehr. Das Problem ist gelöst. Es brennt halt weiter. Ja, das. Aber man selber, man tut ja alles, ist mordsmäßig in der Lösung engagiert. Das kommt dem nahe, was alle Tiere machen, wenn es irgendwie bedrohlich wird. Fliehen oder angreifen. Abhauen, überhaupt zumachen, sich ablenken oder irgendeine schnelle Lösung, irgendwas. Lasst uns irgendwas machen, irgendwas muss doch geschehen. Machen wir ein Gesetz, Bundestag. Ja, meistens wird das Problem halt nicht gelöst. Und dann kommt eine nächste Phase. Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit. Ich weiß nicht, ob ich das so ganz gut verstehe. Da passiert eine ziemliche Wende. Entweder merkt man tatsächlich, egal was ich mache, ich werde es nicht los, ich kann es nicht lösen, ich muss damit leben. Es ist einfach Teil meiner Wirklichkeit. Dass man das anfängt, als Teil der Wirklichkeit zu akzeptieren. Vielleicht merkt man auch, irgendwas stimmt bei mir selber nicht. Ich komme mit der Sache einfach nicht zurecht. Es gibt sowas immer wieder im Leben. Man kommt nicht zurecht. Man kommt nicht drüber weg. Man kann, Man kommt nicht, man wird nicht ruhig darüber, man findet irgendwie keine Lösung, keine wirkliche Lösung. Manchmal sind es Krankheiten, das Alter, wo man merkt, es geht nicht mehr so, oder jetzt habe ich die letzte Etappe angetreten, der Tod kommt, steht schon mal parat unten auf der ersten Treppenstufe. Ja, ich werde nicht fertig damit. Irgendwie bin ich, was die Bewältigung des Problems angeht, Teil des Problems. Vielleicht merkt man auch, dass man das gar nicht kann selber, dass es sowas wie ein Gericht braucht. Und vielleicht fängt man dann an, nach diesem Gericht zu hungern und zu dürsten. Ja, nach dem Gericht hungern und dürsten, das wird schwer, solange man unter Gericht lediglich vor allem versteht, da wird man verurteilt. Aber das ist ja nur ein Teil des Gerichts. Ein Gericht versucht, was in Ordnung zu bringen. Und irgendwie Frieden und Versöhnung herzustellen, so gut es das halt kann. Also beim Gericht wird auch etwas gerichtet. So wie wir manchmal sagen, ich richte mal das Fahrrad. Repariert es. Da wird was geheilt beim Gericht. Danach kann man sich schon sehen. Ja, auch wenn man gleichzeitig spürt, das wird einen auch was kosten. So ganz ohne Hautabschürfung wird es nicht abgehen. Aber das Verlangen, dass da das Leben oder die eigene Person irgendwie in Ordnung kommt, geheilt wird. Darum geht's bei dieser Seligpreisung. Also diese sozusagen in der ungelösten Problematik auszuhalten, das ist auch mit den Armen im Geist gemeint, die das Problem nicht bewältigen können, die Armut nicht bewältigen können. Also damit auszuhalten, hungernd und dürstend nach Gerechtigkeit, in einer, soll ich sagen, in einer Haltung der Bitte gerichtet zu werden, in Ordnung zu kommen. Auch wenn dieses Gericht mir auch etwas, wie soll ich sagen, mich auch ein Stück verurteilt. Jetzt sind wir an der Stelle, wo sich die Botschaft Jesu von der des Johannes des Täufers unterscheidet. Beide haben gesagt, kehrt um, das Himmelreich ist nah. Johannes der Täufer stellt sich vor, dann kommt der Messias und der kehrt die Tenne. Und da kann man nur überleben, wenn man die Tora wirklich ganz befolgt. Gottes Gesetz, die Sozialordnung Israels befolgt. Bei Jesus klingt es ein bisschen anders. Dieses gerichtet werden, das ist die Konfrontation mit der eigenen Wahrheit. Wo einem aufgeht, wo man schief gewickelt ist, wo man an Vorstellungen von sich, von anderen, vom Leben festhält, die einfach illusionär sind. Wo man Wünschen und Strebungen nachjagt mit allen Kräften und merkt, dass das ja in Wahrheit gar nichts bringt. Dieses Gericht ermöglicht sowas wie Unterscheidung. Was will ich wirklich? Was gehört wirklich zu mir? Was ist wirklich bejahenswert? Und wovon muss ich mich trennen? Was ist zu lassen? Selig die Barmherzigen. Bei diesem Prozess kommt es auf Barmherzigkeit an. Es ist ein innerer Prozess. Auf Barmherzigkeit sich selber gegenüber. Das ist das, was wir hier liebevoll nennen. Das heißt, dass man offen dabei bleibt, nicht das Herz verschließt, sich nicht hart macht und zumacht, weil man mit der Bewältigung nicht zurechtkommt seines Problems und keine Lösung findet. Gerade da, wo man nicht gut zurande kommt mit dem Leben, geht's drum, barmherzig zu sich zu sein. Nur so kann man Barmherzigkeit erfahren. Und davon ist meines Erachtens in der und in der nächsten und Seligpreisung die Rede. Selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Irgendwas passiert da, wo man sich angenommen erfährt. Und selig, die ein reines Herz haben. Das wissen wir alle, dass es mit der Reinheit unserer Herzen so arg weit nicht her ist. Die müssen, wenn, gereinigt werden, geläutert werden. Und es geschieht genau an der Stelle, wo uns die Wahrheit unseres Lebens aufgeht. Da, wo das Gericht sich vollzieht. Wir vor unserer Wahrheit stehen und gleichzeitig erfahren, wie wir angenommen sind in unserer Gebrochenheit und Gott schauen. Das ist das, was der Job erlebt, der mit seiner Notlage alle sterben und sein ganzer Besitz geht hin, auch nicht zurechtkommt und hadert mit Gott und seinen Freunden, die ihm sagen, das ist ja nur, weil du so gesündigt hast. Und am Ende erscheint ihm Gott. Und das hat was total Versöhnendes. Dann sagt nämlich der Job zu Gott: Ich habe erkannt, dass du alles vermagst. Moment. So habe ich denn im Unverstand geredet über Dinge, die zu wunderbar für mich und unbegreiflich sind. Da ist was an Erkenntnis passiert, dass er diesen Satz sagt. Vorher war er blind im Unverstand. Und jetzt sieht er Dinge und sieht, dass die wunderbar und unbegreiflich sind. Vom Hörensagen nur hatte ich von dir vernommen. Jetzt aber hat mein Auge dich geschaut. Die reinen Herzen sind, werden Gott schauen. Darum widerrufe ich und atme auf in Staub und Asche. Demütig und ich atme auf. Da löst sich wirklich was. Das, was man vorher mit all seinen Anstrengungen und mit aller Gewalt nicht zustande gebracht hat, da geschieht's. Es löst sich was. Ich erfahre Erlösung. Und dass da im Innern was geheilt wird, versöhnt wird, sich löst, ist die Voraussetzung für die nächste Seligpreisung, das Friedenstiften. Gemeint ist, also im Blick sind hier vor allem die zwischenmenschlichen Beziehungen. Das Friedenstiften wird letztlich nur aus einer eigenen Versöhntheit, geht es. Wenn man vergeben kann, weil man merkt und erlebt hat, mir ist auch vergeben. Die werden dann Söhne Gottes genannt werden. Das ist wie die, die die Feinde lieben. Die sind auch irgendwie Söhne Gottes. Das heißt, dass man mit Gott aus demselben Stamm ist wie Gott, dieselbe Wurzel hat, aus demselben Grund lebt wie Gott, würde Meister Eckhart sagen. Gottes Grund und mein Grund sind derselbe. Dann ist man irgendwie im Sein angekommen. Und dann kann man ruhen. Dieses Ruhen haben wir ja schon kennengelernt, gestern in diesem Psalm, in der Schriftbetrachtung, und heute kam es in der Lesung vor. Die können dann ruhen, auch wenn es drumherum ein bisschen tumulthaft wird. Und die letzte: selig, wenn ihr um meinetwillen beschimpft, verfolgt und auf alle mögliche Weise verleumdet werdet. Das verstehe ich auch nicht so ganz wirklich, warum das jetzt kommt. Es ist mir schon klar, dass sozusagen die Lösung von Gott her, die muss nach außen kommen, inkarniert werden ins Leben. Aber muss die immer Verfolgung hervorrufen? Das weiß ich nicht. Für die Gemeinde von Matthäus war das eine Realität. Die haben das erlebt. Vor dem jüdischen Krieg in Israel wurden die verfolgt und dann sind sie nach Syrien geflohen. Und auch heute ist es wieder so, dass die Christen die am meisten verfolgte Religionsgemeinschaft ist. Irgendwas muss das mit dem Ganzen, mit dem Wesen des Christlichen zu tun haben, aber das weiß ich nicht genau. Ja, und die Verheißungen, das ist schon deutlich geworden. Sie werden getröstet werden. Sie werden das Land der Ruhe erben. Sie werden satt werden. Sie werden Erbarmen finden. Sie werden Gott schauen. Sie werden Söhne Gottes genannt werden. Das ist etwas, was in diesem Prozess Realität wird. Da wird es erfahrbar. Anfanghaft, noch nicht voll entfaltet. Das geht durch das ganze Leben hindurch und durch den Tod hindurch. Aber wovon da gesprochen wird, das ist jetzt, wenn man sich auf diesen Prozess einlässt, dann wird man etwas vom Himmelreich jetzt erleben. Darum geht's hier im Ashram und hier, wenn wir meditieren und den ganzen Tag. bei dem zu lernen, immer mehr zu dem, zu unserer Wahrheit zu finden, damit die uns richtet. Mit dem schmerzlichen Teil und mit dem Teil, der uns befreit und heilt und in Ordnung bringt und uns läutert und uns Gott schauen lässt.